Politik oder Popcorn? Der politische Podcast aus Thüringen mit Diana Lehmann und Lutz Liebscher.
Hallo Diana.
Hallo Lutz.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast Politik oder Popcorn aus Thüringen. Wir sind zwei Landtagsabgeordnete der SPD aus Thüringen, von der jüngeren Sorte 35 und ich glaube 37, Diana.
Noch 37, genau.
Sehr gut. Und wir wollen regelmäßig euch hier in unserem Podcast zu aktuellen Themen mit euch ins Gespräch kommen und euch teilhaben lassen an dem, was wir so in Thüringen erleben. Der Podcast heißt Popcorn oder Politik und so ein Moment jährt sich jetzt im Grunde zu einem, vor einem Jahr tritt jetzt wieder auf, und zwar die sogenannte, der Dammbruch, die Kemmerich-Wahl im Thüringer Landtag. Viele von euch erinnern sich, wer nicht, für den wird Diana jetzt nochmal ganz kurz sagen, was da genau vor einem Jahr in Thüringen passiert ist.
Genau, wir haben uns vorgenommen am Beginn unseres Podcasts, weil wir wollen ihn nicht nur einfach machen, sondern sehr viel häufiger mal gucken, ob wir das durchhalten, einen Gegenstand mitzubringen, den wir mit dem Thema unserer Sendung verbinden. Und ich habe in meinen Unterlagen etwas gefunden, das hat manchmal Vorteile, wenn man nicht so viel aufräumt, nämlich meine Mitschriften von den Wahlgängen der MP-Wahl am 5. Februar 2020 im Thüringer Landtag. Und da eben auch von diesem dritten Wahlgang, in dem damals Thomas Kemmerich von der FDP mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden ist und dann diese Wahl auch noch angenommen hat. Der, glaube ich, schockierendste und bis heute für mich unvorstellbarste Moment, den ich in meiner politischen Arbeit so erlebt habe. Deswegen glaube ich auf jeden Fall wert, darüber heute mal länger zu reden, auch was da vor einem Jahr eigentlich passiert ist.
Genau, das wollen wir tun. Nochmal zum Hintergrund. Wir haben ja im Oktober 2019 den Thüringer Landtag neu gewählt und das Ergebnis war leider so, dass es schwierige Mehrheitsverhältnisse gab. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte keine parlamentarische Mehrheit mehr. Die hat sie auch heute nicht. Es fehlen vier Abgeordnete zur Mehrheit. Und das hat natürlich die Frage aufgeworfen, wie wird es weitergehen in Thüringen? Wer wird Ministerpräsident? Wer wird die Regierung führen? Und da sind verschiedene Gespräche geführt worden, während CDU, FDP und AfD immer mal hinter vorgehaltener Hand oder auch nicht versucht haben, auszuloten, was vielleicht möglich ist oder auch nicht, haben Rot, Rot, Grün, also SPD, Grüne und Linke, eine Minderheitsregierung auf den Weg gebracht, beziehungsweise die Grundlagen dafür geschaffen. Wir haben gemeinsames Papier erarbeitet und dann auch darauf gedrängt, um eine handlungsfähige Regierung zu haben, dass am 5. Februar 2020 eben die Ministerpräsidentenwahl stattfindet. Und ja, unser Plan war, dass dann im dritten Wahlgang Bodo Ramelow gewählt wird, weil er einfach mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommt. In den ersten beiden Wahlgängen hätte es immer die absolute Mehrheit gebraucht. Genau, und dann war es aber so, dass sich im Vorfeld schon abgezeichnet hat, dass das vielleicht doch nicht so läuft. AfD hatte da plötzlich einen eigenen Kandidaten aus dem Hut gezaubert.
Ja, einen parteilosen Kandidaten, dann der vorher mal bei der CDU war. Es stand immer so ein bisschen in Rede, bringt man jetzt jemanden selber oder nicht? Moring hatte das ja damals noch für die CDU auch versucht zu sagen, hey, hier, da müsste man doch eigentlich einen bürgerlichen Kandidaten bringen. Dafür hat er sehr, sehr schnell auch von seiner Parteiführung in Berlin einen auf den Deckel gekommen und es war klar, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und umso überraschender war eigentlich die Ankündigung Kemmerichs, dass er im Zweifelsfall im dritten Wahlgang kandidieren würde, weil es natürlich nichts anderes bedeutet hat als das, was vorher Moring schon mal versucht hat, nämlich, dass klar war, nur mit den Stimmen der AfD kann diese Person überhaupt eine Mehrheit finden. Das ist so ein bisschen dieser Moment. Die Frage ist da immer im Raum, wer ist jetzt schuld? Gab es auch immer die Vorwürfe, jetzt Rot-Rot-Grün hätten ja auch, also wie man ohne Mehrheit in so eine Auseinandersetzung gehen kann. Und ich würde heute sagen, ich glaube, dass wir das nicht nochmal so machen würden. Das war sicherlich zumindest etwas leichtsinnig. Aber man muss sagen, dass ja zumindest noch was vorangegangen ist, nämlich parallel zu unseren Verhandlungen, die wir Rot-Rot-Grün intern geführt haben, haben wir ja auch die Gesprächsebene zur FDP und zur CDU gesucht. Also es gab ja die Versuche zu sagen, hey, die Situation ist hier so verfahren, wir müssen hier irgendwie einen gemeinsamen Weg rausfinden. Uns ist schon auch klar, dass wir das nicht alleine können. Da war wenig Bereitschaft da und gleichzeitig, es ist ja immer wieder passiert, dass die, ich sage mal in Anführungsstrichen, alte Landesregierung öffentlich als illegitim dargestellt wurde. Also immer wieder gesagt wurde, ja, die dürfe ja jetzt gar nicht mehr irgendwelche Dinge tun, weil sie ja gar keine parlamentarische Grundlage und keine parlamentarische Mehrheit parlamentarische Mehrheit hat, Lutz und ich müssen ein bisschen lachen, weil wir das Mikro an ein Lineal geklemmt haben und es uns gegenseitig zureichen, aber keine Mehrheit mehr hat und man dazu natürlich auch in irgendeiner Art und Weise es klar war, wir müssen jetzt reagieren. Die Koalitionsverhandlungen haben schon verhältnismäßig lange gedauert und klar war, man muss irgendwann dafür klare Verhältnisse sorgen. Ich muss sagen, für mich ist das wirklich ein schockierender Moment gewesen, weil ich dahingehend nicht damit gerechnet habe, weil wir relativ viele junge Abgeordnete auch bei der CDU haben und ich gedacht habe, die haben ja auch noch was vor sich, die wollen ja auch noch irgendwie eine politische Karriere machen, die wollen noch weiter politisch arbeiten. Und wenn man sich diesem Manöver hingibt, ist relativ klar, dass das für sehr, sehr viel Kritik sorgen wird. Und ich glaube, das ist das, was dort eigentlich das war, was unterschätzt worden ist. Welches öffentliches Interesse, welchen Widerhall, welche Gegenwehr es da auch dagegen geben würde. Und dass es eben nicht nur eine Bagatelle ist. Also ich glaube, das haben ganz, ganz viele Leute, also oder viele der Kolleginnen und Kollegen hier in den anderen Fraktionen auch unterschätzt, welche Auswirkungen das hat.
Ja, absolut. Volle Zustimmung. Du hast vorhin gesagt, das war vielleicht leichtsinnig oder man sollte den Fehler nicht machen. Ich glaube, es war gar nicht so leichtsinnig. Wir haben uns halt darauf verlassen, was auch innerhalb der CDU-Beschlusslage ist auf Bundesebene, nämlich ein Zusammenarbeitsausschluss, keine Zusammenarbeit mit der AfD, Klammer auf, auch mit den Linken. Aber darauf hat man sich halt verlassen und deswegen war es durchaus realistisch, davon auszugehen, dass im dritten Wahlgang Udo Ramelow gewählt würde. Was natürlich dann, wenn man die Sehnsucht nach Macht dazu geführt hat, das ist für mich eine plausible Erklärung, eine von vielen, dass dann einige innerhalb der Thüringer CDU und auch FDP natürlich ihre Prinzipien dann über Bord geworfen haben. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat ja auch gesagt, sollte uns eigentlich wurscht sein, von wem wir gewählt werden. Also das zeigt schon, dass das sozusagen diese Stimmen auch innerhalb der CDU vorhanden sind, aber die Beschlüsse der CDU halt andere waren. Und deswegen war es auch wichtig, danach zu sagen, das war ein Dammbruch, das kann nicht ohne Folgen bleiben, Kemmerich muss zurücktreten und es muss Neuwahlen geben, denn die Wählerinnen und Wähler der CDU, und da bin ich fest davon überzeugt, haben sich eben auch darauf verlassen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, auch wenn die AfD alles dafür tut, den Eindruck zu erwecken, sie wäre nicht so schlimm und man könne doch mit ihr und so weiter. Das ist nicht der Fall und das weiß auch die Bundes-CDU und deswegen war die Empörung auch wichtig. Und die Demonstrationen der nächsten Tage haben ja auch gezeigt, so wie viel Empörung das geführt hat.
Ja, und ich glaube auch, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, nämlich genau diese Frage, wie grenzen sich demokratische Fraktionen und demokratische Parteien von anderen Parteien ab, die inzwischen nun mal auch in Parlamenten sitzen, also in diesem Fall eben der AfD. Mit der NPD hatten wir ja schon mal vor einigen Jahren ähnliche Debatten geführt. Und im Nachgang machen das natürlich sowohl CDU als auch FDP immer sehr, sehr deutlich, dass es total klar ist, es darf keine Zusammenarbeit geben. Wir haben hier auch im Landtag andere Erfahrungen gemacht, auch in der Legislatur davor, also von 2014 bis 2019, war immer wieder erkennbar, es gibt sicherlich keine formale Zusammenarbeit, aber es gibt eine niedrigschwellige, informelle Kooperation, einen Austausch, eine Zusammenarbeit. Und wie gesagt, auf der anderen Seite steht natürlich immer eine Abgrenzung, machen sie ja auch mit diesem Beschluss auf Bundesebene. Aber ich glaube, das, was an diesem 5. Februar vor allen Dingen passiert ist, für die CDU war das zentrale Ziel, Ramelow sollte weg. Also das ist das, was die verhindern wollten. Denen ging es eben nicht darum zu sagen, das, was nicht passieren darf, ist, dass die AfD Macht bekommt, sondern die haben gesagt, Ramelow muss weg. Das Ziel haben sie verfolgt. Und wie gesagt, das kann man ja jetzt sogar noch sagen, dass man das nachvollziehen kann aus ihrer Perspektive. Aber dann hätte wenigstens klar sein müssen, dass Kemmerich dann die Wahl nicht annimmt. Also dann hätte klar sein müssen, Kemmerich wird zwar gewählt, aber er nimmt die Wahl nicht an. Damit hätten sie das Ziel im Prinzip auch erreicht. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich muss sagen, das, was mich auch nach wie vor schockiert, ist, wie Kemmerich selber damit umgeht, das schockiert mich auch. Das ist sowieso eine schockierende Frage jetzt auch rund um diesen Jahrestag, aber auch, wie die CDU-Abgeordneten damit umgegangen sind. Und jetzt weniger die, also ich sage mal, es gibt einige Kandidaten, wo man weiß, die sagen, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, das hast du ja gerade auch schon gesagt, aber auch die sagen, ja, von wegen, das konnte man nicht vorhersehen und wir können da jetzt auch gar nichts dazu. Das finde ich ehrlich gesagt auch extrem dramatisch, weil das natürlich es auch unfassbar schwer macht, da wieder Vertrauen aufzubauen, weil das ist das, was zumindest für mich da auch passiert ist. Es ist ganz, ganz viel Vertrauen zerstört worden zwischen Kollegen, die wir ja hier auch im Landtag sind, die wir miteinander arbeiten, auch über Grenzen von Fraktionen und auch über die Grenzen von Koalitionen hinweg, wo wir sagen, wenn es um bestimmte Themen geht, arbeiten wir natürlich zusammen. Das ist auf so einer Basis wesentlich schwerer. Und wenn es dann noch nicht mal einen vernünftigen Versuch der Aufarbeitung gibt, ist es noch mal schwieriger, als das ohnehin schon der Fall ist.
Ja, absolut. Also dieses zerstörte Vertrauen ging mir ganz genauso. Ich habe das auch genauso empfunden und war fassungslos darüber, weil ich davon ausgegangen bin, dass sozusagen bei CDU und FDP gemeinsam mit uns einfach ein Konsens darüber besteht, dass mit der AfD und noch zumal mit der AfD in Thüringen, der Höcke-AfD, der Flügel-AfD, der Rechtsaußen-AfD wie keine andere, keine Zusammenarbeit möglich ist und dass das Konsens ist und dass es daran sozusagen nichts zu rütteln gibt. Und ich glaube auch, dass die Wählerinnen und Wähler sich genau darauf verlassen haben. Und man hat ja dann wenige Wochen danach gesehen, wie die Thüringer CDU in Umfragen arrangiert hat. Sie war bei 12%. Ja. Inzwischen ist wieder alles wie vor der Wahl. Die Leute vergessen, deswegen weisen wir auch heute darin. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wofür die AfD steht und wer dort agiert und wer da gerade hier auch in Thüringen agiert. Es ist eben nicht mehr die Eurokritikerpartei von 2013, sondern es ist eine Partei, die gegen Minderheiten hetzt, die Leute ausschließen will, die Lügen verbreitet, die Trump als Vorbild hat und die auch unsere parlamentarischen Prozesse diskreditieren will.
Kannst du dich noch erinnern, was du in dem Moment gedacht hast, als das Wahlergebnis verkündet wurde?
Nein, ich war fassungslos und bin quasi im Herdentrott wie alle anderen aufgestanden, wie es halt gehört, haben uns da hingestellt und sozusagen das Ergebnis in dem Moment dann auch sozusagen zur Kenntnis genommen. Was ich noch immer sehr gut erinnere, ist an dem Tag, wie wir nach dem ersten und dem, also wir hatten ja die ersten beiden Wahlgänge und danach war immer kurz Sitzungsunterbrechung und da haben sich die Fraktionen immer wieder in den Räumen getroffen und da ging quasi jedes Mal, ist es etwas wahrscheinlicher geworden, dass das dann am Ende tatsächlich passiert, wo wir immer alle geglaubt haben, das könne doch nicht sein. Und Wolfgang Tiefensee, SPD-Landesvorsitzender damals und Wirtschaftsminister, hatte ja auch entsprechend am Tag davor, glaube ich, schon getwittert, Herr Kemmerich, wie sieht's aus, wollen Sie sich im dritten Wahlgang wirklich mit den Stimmen der AfD wählen lassen? Und das waren alles so offene Fragen. Ja, am Ende, in dem Moment hat man sich natürlich irgendwie ja, machtlos gefühlt, weil es gab jetzt diese Mehrheitsentscheidung und die war da und es war nichts sozusagen, womit ich gerechnet habe.
Ich muss sagen, also weil ich fand, dieser Tag toppte sich immer so weiter, weil ich habe wirklich, also als das Wahlergebnis verkündet wurde und ich habe ja gerade gesagt, ich habe diesen Zettel noch, auf dem ich mir das aufgeschrieben habe, ich habe wirklich einen Moment gebraucht, um zu verstehen, der hat jetzt eine Stimme mehr. Also es hat wirklich, das war so eine Sekunde, in der habe ich erst verstanden, okay, was ist hier gerade passiert? Und dann, ich sitze ja im Plenum direkt neben Kemmerich, weil ist ja klar, die steht da quasi da wird gefragt, Herr Kemmerich, nehmen Sie die Wahl an? Und dann steht die Person auf, einfach aus Respekt des gegenüber dem Parlament. Und dann habe ich gedacht, er stand quasi so auf und knüpfte sein Sakko zu. Und ich habe das Gefühl gehabt, man sieht ihn in sich arbeiten. Und ich habe gedacht, er sagt nein. Ich hatte quasi diesen Gedanken, ich habe kurz gedacht, er sagt jetzt nein und dann sagt er ja. Und da ist das so ein Moment gewesen, wo wirklich für mich so alles zusammengebrochen ist. Und dann passiert ja das genau, der wird dann vereidigt. Und dann war ja die Frage, und wie gesagt, das meine ich mit, es toppte sich immer weiter. Da ging es ja dann um die Frage, wollen Sie eine Sitzungsunterbrechung, um dann Ihr Kabinett vorzustellen? Weil das ist das normale Verfahren eigentlich, wenn sich eine Regierung bildet, der MP gewählt wird oder die Ministerpräsidentin. Dann wird kurz danach in der Regel das Kabinett vorgestellt, weil ja klar ist, wer dann da reingeht. Gibt ja eine Vereinbarung dazu. Und er sagt, ja, in 2 Stunden würde er den Landtag wieder zusammenkommen. Also wäre es gut, der Landtag würde wieder zusammenkommen, dann würde er das Kabinett vorstellen. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man das macht, wenn man überhaupt gar keine Vorabsprachen hat. Weil wenn du jetzt sagst, ich bin wirklich völlig überrascht und es gibt, also das ist jetzt nicht, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass es sehr wahrscheinlich ist, aber wenn du gar nicht damit rechnest, dann sagst du ja nicht, klar, in 2 Stunden habe ich mein Kabinett zusammen, weil so schnell geht das jetzt auch nicht. Sondern dann muss es Vorabsprachen in diese Richtung gegeben haben. Und das fand ich schon krass. Und es gab aber auch einen sehr empowernden Moment, den ich an dem Tag hatte. Und das war, wir hatten ja sehr, sehr schnell eine relativ große Demonstration vor dem Thüringer Landtag. Da waren, weiß ich nicht, 300-400 Leute bestimmt. Ist jetzt für Erfurter Verhältnisse innerhalb von 1,5 Stunden schon eine ordentliche Größe. Also so viele Leute gehen ja jetzt nicht permanent auf die Straße. Das ist ja auch eine relativ kleine Stadt. Und wo wirklich sich 300-400 Leute relativ hier schnell vor dem Landtag gefunden haben und es eine unglaublich große Solidarität gegeben hat. Und ich auch das Gefühl hatte, boah, wir sind nicht alleine. Sondern es gibt, also das finden nicht nur wir hier scheiße und ein Skandal, sondern es ist klar, das, was da passiert, ist wirklich ein Anschlag auf die Demokratie. Und das darf nicht unwidersprochen bleiben und wir dürfen es auf gar keinen Fall hingeben und das oder hinnehmen. Und das hat mich an dem Tag schon nochmal sehr motiviert. Allerdings war doch, ich habe da nochmal geweint, weil da so viel durchgebrochen ist und man einfach gemerkt hat, es war so viel Druck, auch durch die Wochen davor, durch den Wahlkampf und dann durch diesen Moment und was da, also wie gesagt, was da passiert und was damit auf dem Spiel steht, ja nicht nur für uns hier im Parlament und mit einem gewissen Ansehen für uns als Abgeordnete, sondern auch für die Demokratie insgesamt. Dass es schon Leute gegeben hat, die das gesehen haben und damit ja auch wirklich so ein Medienrummel hier entstanden ist, der wirklich unglaublich war. Und ich weiß nicht, normalerweise als hier manchmal 15, 20 Kameras über 4 Wochen im Landtag standen und man im Prinzip aus keiner Tür gehen konnte, ohne dass mehrere Kameras auf einen gerichtet waren. Das ist schon was, weiß ich nicht, ob wir das hier jemals wieder erleben werden.
Ja, wir hatten dann auch an dem Abend gleich noch SPD-Landesvorstand, um sozusagen das auch nochmal auszuwerten, was da jetzt passiert ist und wie wir damit umgehen. Und davor gab es auch eine große Spontan-Demonstration in Jena, in meiner Heimatstadt. Und da war ich dann auch an der Zeit 2.500 Leute am Holzmarkt. Und
nicht nur in Thüringen, ne? Ja. Auch in Leipzig, in Kiel und so überall in Deutschland. Das war nochmal was, wo ich auch gedacht habe, wir haben hier einen Kollegen, der aus Leipzig kommt und arbeitet und der sagt, ja, er würde jetzt los müssen, weil am Hauptbahnhof in Leipzig wäre eine Demo. Und da habe ich gesagt, was denn für eine Demo? Und der sagte zu mir, naja, wegen der Kemmerich-Wahl. Und da habe ich gedacht, also das war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, krass, es gibt Aufmerksamkeit, es wird gesehen. Und dann sah man schon so Facebook-Veranstaltungen, die über die ganze Woche entstanden und sowas. Das war zumindest was, wo man gemerkt hat, okay, hier passieren gerade auch Dinge auf der anderen Seite und es gibt eine Gegenbewegung.
Genau. Am Ende, glaube ich, spricht vieles dafür, was du gesagt hast, diese Szene nochmal zurück, wo er sagt, ich kann euch in 2 Stunden sagen, welche 15 Leute in meinem Kabinett angehören, dass es da wirklich Überlegungen gab und dass man auch bei einigen das eine Rolle gespielt hat, zu sagen, los, wir probieren es einfach mal. Mhm. Mal gucken, wir preisen die Empörung ein und wenn sie nicht groß genug ist, ziehen wir das hier durch. Und das bleibt auf jeden Fall, also mit der Aktion von vor einem Jahr, ist es, denke ich, nicht unwahrscheinlicher geworden, sondern eher wahrscheinlicher, dass diese Zusammenarbeitsfrage, kann man mit der AfD zusammenarbeiten, ja oder nein, dass das zumindest in Teilen der CDU und auch der FDP nicht mehr so klar gesehen wird. Man hat gesehen, wie das diskutiert wird. Und es ist ja auch heute so, dass wenn du gerade mal in den sozialen Medien guckst, wie das rückwirkend diskutiert wird von sagen wir mal, AfD-Anhängern und anderen, dann wird es ja auch als undemokratisch dargestellt. Es wäre doch eine Wahl gewesen und es ist ja recht undemokratisch, eine Frage zu stellen. Am Ende ist Kemmerich zurückgetreten. Das war seine Entscheidung. Dazu hat ihn niemand gezwungen, hat auch keine Frau Merkel aus Afrika angerufen, wie es immer dargestellt wird. Sondern der Druck war zu groß. Und das ist eben auch so in unserer Demokratie, dass man sozusagen auf Äußerungen und Bewegungen direkt aus der Bevölkerung, und das waren halt diese Proteste, reagieren kann und muss. Und das hat Kemmerich getan.
Obwohl auch da hat er ja versucht, das aufzuhalten. Ne? Also er hat ja dann erstmal angekündigt, oh, vielleicht, also er prüft jetzt erstmal, dann gab es dieses Treffen mit der Präsidentin hier im Landtag über die Frage, wie jetzt mal quasi zu einer Neuwahl eine Neuwahl des MP kommen könnte, wenn er zurücktritt in hin und her. Und auch das hat ja über eine Woche gedauert, bis er dann wirklich gesagt hat, ich trete zurück und mache den Weg für eine Neuwahl des Ministerpräsidenten frei. Also wo dann wirklich klar war, vorher war das nur eher so eine Überlegung, ob er das jetzt tut oder nicht. Und wo ich glaube, wo er auch gehofft hat, es gibt vielleicht andere, die sagen, nee, du bist legitim gewählt und natürlich darfst du bleiben und dann kannst du auch ein Kabinett berufen. Und das war ja nur irgendwann klar, als er gesagt hat, er tritt zurück, kann er keine Kabinettsmitglieder mehr berufen. Und dann war dieser Weg erst tot. Aber das war auch eine Woche. Also das war nicht so kurz, auch wenn das natürlich ein extrem kurzer Zeitraum insgesamt ist. Aber es zeigt, auch da gab es den Versuch, auf Zeit zu spielen und zu gucken, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm, wie es jetzt im ersten Moment scheint.
Und am Horizont hat sich da auch schon die Corona-Pandemie aufgetan, unter der wir ja heute noch leiden, mit der wir zu tun haben. Und wir haben das oft diskutiert, aber kann hier ruhig nochmal gesagt haben, man stelle sich vor, wir hätten eine nicht funktionsfähige Landesregierung gehabt mit nur einem Ministerpräsidenten. Die wäre natürlich nicht in der Lage gewesen, mit dieser Krise umzugehen. Am Ende war unsere Position gewesen, dass das alles sofortige Neuwahlen notwendig macht, aus den gerade genannten Gründen. War nicht mehrheitsfähig, denn man kann nicht ohne weiteres den Landtag auflösen und Neuwahlen festsetzen. Aus unserer Sicht waren die Gründe gegeben. Jetzt haben wir sozusagen ein Jahr lang uns mit der CDU in dem Stabilitätspakt bewegt und jetzt gerade, wo ich darüber spreche, fällt mir auf, dass das eigentlich auch, das war ein extrem schwerer Schritt für mich, weil das sind ja dieselben Leute, die kein Problem damit haben, mit Türkel, AfD zusammen so einen Cowboy-Typen da zu wählen. Das ist unfassbar, deswegen bin ich froh, dass jetzt endlich im September der Landtag neu gewählt wird und dann auch die Wählerinnen und Wähler in Thüringen die Möglichkeit haben, ihren Landtag neu zu wählen. Und ich hoffe, dass trotz Bundestagswahlkampf und dem Bemühen der anderen, ein Vergessen zu organisieren, dass das bei den Leuten noch im Hinterkopf
ist. Verstehe ich total, weil ich hatte wenige Tage, drei oder so, drei Tage nach der MP-Wahl vielleicht einen Anruf von, ich sage jetzt keinen Namen, einem Kollegen aus der CDU, der dann gesagt hat, ja, wir müssen doch jetzt mal gucken, wie wir hier zusammenarbeiten, indem ich gesagt habe, hey, sorry, aber für mich ist hier, ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie wir hier zusammenarbeiten wollen, sondern meiner Meinung nach ist der einzige Weg die Auflösung dieses Parlaments, weil es in diesem Parlament keine vernünftige Zusammenarbeit mehr geben kann. Und das von, also an diesem Grundsatz hat sich ehrlich gesagt ganz grundsätzlich auch nichts verändert, weil ich nach wie vor der Meinung bin, das ist ein, weiß man nicht, ob wir letztes Jahr hätten dann wirklich wählen können, im Frühjahr, keine Ahnung, ist irgendwie alles schwer einzuschätzen, aber das ist einfach keine, wie gesagt, keine Kleinigkeit. Es ist keine Bagatelle, was da passiert ist, sondern es ist der, also würde ich sagen, wahrscheinlich einer der, oder vielleicht der größte Skandal der Nachkriegsgeschichte, den es mal in so einem, in so Ländern gab. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel sonst in Thüringen in der überregionalen Presse berichtet wird, dann ist es wenig. Und wir hatten 4 Wochen lang, da waren wir jeden Abend in der Tagesschau. Einfach jeden Abend im Prinzip, weil es jeden Abend um die Frage ging, wie geht es jetzt weiter? Und dann ja auch immer diese Frage, wie schafft man es jetzt, trotzdem noch eine Regierung zu wählen und einen anderen Ministerpräsidenten und eine andere Regierung wieder einzusetzen, um das Land noch handlungsfähig zu halten. Und keine Ahnung. Also das ist, wie gesagt, einfach eine völlig verrückte Zeit. Keine Ahnung, was wir sagen, wenn wir in 30 Jahren unseren Enkelkindern davon erzählen oder so. Oder ja, Schulklassen als Zeitzeugen.
Wir wollen uns ja jetzt häufiger treffen und aktuelle Themen hier bei Politik oder Popcorn besprechen. Ich denke, das war jetzt ein guter Abriss nochmal zum Dammbruch von vor einem Jahr.
Ja.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen von euch. Ihr könnt uns gerne Themen vorschlagen, von denen ihr wünscht, dass wir uns dazu unterhalten. Ihr könnt auch gerne selber Fragen oder Diskussionsbeiträge einreichen. Da arbeiten wir noch dran, da können wir dann einspielen. Ja. Aber dieses Medium wollen wir gerne euch öfters anbieten.
Ja, genau. Auch wenn ihr Leute kennt, bei denen ihr sagt, und mit denen müsst ihr euch unbedingt mal unterhalten, dann sagt uns gerne Bescheid, wenn euch Themen bewegen, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Dann nehmen wir das gerne mit auf. Genau. Und ich freue mich auf die nächste Folge in so, 2 Wochen.
Genau. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
Bis dann.
Politik oder Popcorn? Der politische Podcast aus Thüringen mit Diana Lehmann und Lutz Liebscher.